Sahaja 3. Die vierte Vision des Propheten. Und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das Wort Satan heißt ja Ankläger, Gegenstreiter. Das ist also im Hebräischen ein Wortspiel, was wie eine Verdoppelung wirkt. Der Widerstreiter stand, um ihm zu widerstreiten. So könnte man das vielleicht ins Deutsche direkt übersetzen, um diesen Klang dabei rauszukriegen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dir drohen oder dich schelten oder wörtlich anschreien. Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feuerkleidern. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Josua: So spricht der Herr der Herrscharen: Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen, und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Josua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen. Siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr, die Herrscharen, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. An jenem Tag, spricht er, die Herrscharen, werden ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Ja. Und er ließ mich sehen. Wieder eine dieser prophetischen Möglichkeiten, die Gott hat. Dass er seinen Knechten, den Propheten, Dinge zeigt, nicht nur aus der unsichtbaren Welt, nicht nur aus der Zukunft, sondern auch aus einer Perspektive, wie Gott Menschen sieht. Mit Sicherheit können wir davon ausgehen, dass der Priester Josua einer dieser vier Werkleute, dieser vier damaligen Führer des Volkes, nicht mit real schmutzigen Kleidern rumgerannt ist. Kein Priester hätte sich das gewagt, geschweige denn ein Mann Gottes. Und doch ist sein wirklicher Zustand, sein geistlicher Zustand, ein Zustand der Besudelung. Bis auf den heutigen Tag dürfen wir nicht denken, dass das anders ist, dass Männer Gottes oder dass Diener des Volkes Gottes eine eigene Heiligkeit hätten, die sie auch für die unsichtbare Welt unangreifbar machen. Wir haben normalerweise im Umgang miteinander und auch im Umgang mit uns selbst einen Mechanismus, der so funktioniert, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und normalerweise kommen wir gut dabei weg. Es gibt kranke Menschen, es gibt auch ein krankes Denken, das ist genau umgedreht. Die sehen sich mit den Augen Satans, sage ich mal so, immer schlecht, immer unwürdig, immer unpassend. Aber ein normaler Mensch hat einen Mechanismus in seiner Seele, der sagt: So schlecht wie der andere bin ich nicht. Das ist eine Geschichte von den Evangelisten, den Gott in ein Dorf geschickt hat. Er soll zu dem unwürdigsten Menschen des Ortes gehen. Und dann ist er, glaube ich, zum Bürgermeister gegangen und hat gefragt, er möchte, also Gott hat ihn geschickt, er soll zu dem unwürdigsten Menschen des Ortes gehen. Er hat ihm was zu sagen. Na, da hat er gesagt, das ist der und der. Und dann klingelt er und hat gesagt, Guten Tag, ich bin der und der. Gott hat mir gesagt, ich soll zum unwürdigsten Menschen gehen und der Bürgermeister hat mich zu ihm geschickt. Dann ist der ausgerastet und hat gesagt, er spinnt wohl, verschwinden Sie. Das bin ich doch nicht. Und dann hat er gesagt, wer denn dann? Das ist hier der und der. Das ist zu dem hin. Und dann war der wieder wütend. Und am Ende, ich weiß nicht, nach 3 oder 4 Versuchen, kam er zum Mann und hat gesagt, ja, das bin ich. Ich bin der Schlechteste im Ort. Und für den hatte er das Wort Gottes. Wir kennen diese Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, die bei dem Tempel sind. Und der eine sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der dort. Und wir dürfen nicht denken, dass das so weit weg von uns ist. Das ist unser normales Verhalten. Dass wir sagen, Gott sei Dank, ich bin zwar schlecht, aber wenigstens nicht so schlecht wie der. Es gibt immer noch einen, der schlechter ist als ich. Ich habe das in der Suchtkrankenarbeit tausende Mal, hunderte Mal erlebt. Ja, boah, was ich? Ich trinke doch bloß Bier. Oder ich trinke doch bloß ein bisschen. Oder früher war es viel schlimmer. Und man vergleicht sich mit anderen. Oder man vergleicht sich mit anderen Zeiten. Oder man weiß, warum man immer noch besser ist als die anderen Leute von einem halten. Gott hat einen anderen Blick und kann seine Propheten so sehen lassen. Ich finde das eine schockierende Vorstellung. Aber nicht nur eine Vorstellung, es ist eine schockierende Tatsache. Bevor Gott das, was wir heute hier lesen, an mir selber vollzogen hatte, habe ich mich vor manchen Gottesmännern richtig dolle gefürchtet. Äußerlich nicht. Ich war schon auf dem Weg, Mitarbeiter zu sein. Und ich wurde von vielen auch schon als solcher gerechnet. Aber es gab Leute, jedes Mal, wenn ich denen begegnet bin, ging es mir schlecht. Und am meisten habe ich mich gefürchtet vor ihren Augen. Weil ich immer das Gefühl habe, die gucken hinter das, hinter die Fassade, hinter die ich selber gar nicht gerne gucken möchte. Heute sage ich Gott sei Dank, gibt es diese Möglichkeit, von der wir hier lesen, dass Gott Menschen hinter die Fassade gucken lässt. Und Gott sei Dank sind solche Menschen anders, als uns dann eingeredet wird. Wie denn? Wie war denn Sacharja? Jetzt weiß ich also, wie Josa wirklich gerechnet wird in den Augen Gottes, oder? Nein, er ist ein Fürbitter. Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und sie taten das. Das ist das Erste. Es gibt bis auf den heutigen Tag Menschen, denen Gott einen Blick für andere gibt, damit sie den anderen so sehen, wie Gott sie sieht. Aber das sind reine Leute. Das sind Menschen der Fürbitte. Das sind nicht welche, die zu der Schande noch Verdammnis dazu bringen, sondern die den nüchternen Blick Gottes auf die Schäden im geistlichen Bereich haben und sich dafür einsetzen, dass die geheilt werden. Wenn jemand von uns einer ist, der danach strebt, solche Dinge Gottes zu sehen, dann ist das einfach die Qualifikation, die dazu gehört. Dass wir nicht den anderen richten, sondern dessen Heil, dessen Segen, dessen Auferbauung, dessen Heiligung, dessen Wiederherstellung und dessen Wertschätzung wir verfolgen. Das ist notwendigerweise Voraussetzung. Und mich fasziniert, dass dieser Prophet einerseits diesen Blick Gottes hat und andererseits diese heilige Hingabe, den Menschen, der dann wie nackt und bloß ist, begleitet zu sehen. Und zwar mit Würde. Wenn wir an diese einzelnen Verse dann gehen, werden wir das nämlich noch sehen. Er ließ mich den hohen Priester Josua sehen. Und das sagt mir noch eine zweite Sache. Der hohe Priester ist doch das höchste Amt, was im Volke Gottes zu vergeben ist, oder? Das ist der, der für die Sünden des Volkes in die Gegenwart Gottes gegangen ist. Und doch ist es nicht diese Hierarchie, sondern Gott zeigt einem anderen, wie es um den bestellt ist. So funktioniert Gemeinde. Es gibt keine Einbahnstraße, es gibt keine Hierarchie, dass man sagt, schnell nach oben, schnell die unangreifbarste Position, sondern Gott hat uns zusammengefügt wie Glieder eines Leibes, wo wirklich, wenn ein Glied leidet, alle mit leiden, wenn eins verherrlicht wird, alle mit verherrlicht werden. Geht es meinem Bauch gut, nachdem ich Hunger hatte und was zu essen gekriegt habe, geht es meinem ganzen Körper gut. Hau ich mir auf den Finger, leidet der ganze Kerl. Und das bedeutet, dass in den verschiedenen Diensten, die Gott in die Gemeinde gesetzt hat, einer dem anderen dient. Dienet einander mit den mancherlei Gaben Gottes. Eben nicht lasst euch bedienen oder die Gott berufen hat, sollen dienen und die anderen sollen das so hinnehmen. Sondern dient einander mit den mancherlei Gaben. Das ist ein Grundgesetz dieser Gemeinschaft. Achten wir darauf, dass es nie anders wird. Gott hat es ja so eingerichtet. Das ist also nicht was Besonderes, sondern das ist überall, so funktioniert Gemeinde. Dass wir einander dienen. Hier dient der Prophet dem hohen Priester, damit der wiederum seinen Dienst am Volk heilig und gerecht ausführen kann. Das zeigt uns auch, wenn ich so sagen will, der höchste Dienst, und es heißt, der größte von euch soll euer aller Diener sein. Der höchste Dienst ist nicht der Apostel, sondern der Prophet, der dem Apostel dient, der dessen Dienst fördert. Und deswegen heißt es im Neuen Testament, ich wünsche, ihr würdet alle prophetisch reden. Das ist eine Hauptaufgabe. Und danach sollen wir uns ausstrecken, dass wir durch den Geist Gottes Aussprüche Gottes reden. Das ist ein entscheidender Punkt. Das geht nicht ohne unsere Bereitschaft. Das geht nicht ohne, dass Gott unseren Wandel so verändert, dass wir eben solchen Charakter kriegen, wie ihn ein Prophet braucht. Ein dienenden Charakter. Und trotzdem furchtlos, ohne Menschenfurcht, ohne emotionale Aufregung. Lesen wir irgendwas davon, das geschrieben steht, und ich war geschockt, den Priester so zu sehen? Gar nicht. Er beobachtet, er ist ein nüchterner Beobachter. Und fragt, bleibt mit Gott im Kontakt. Aber nicht nur fragend, sondern auch wirklich interaktiv. Er empfiehlt, man setze einen reinen Kopfhund auf sein Haupt. Und es wird gemacht. Auch das gehört zum prophetischen Dienst. Dass wir nicht nur Hörende und Befehlsempfänger sind, sondern auch Handelnde, die in die unsichtbare Welt hinein Wirkungen erzielen. Er ließ mich den hohen Priester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Das ist ein normaler Dienst eigentlich. Priesterlicher Dienst ist ein Dienst in der Gegenwart Gottes. Und gleichzeitig ist priesterlicher Dienst eben nicht der Himmel der Glückseligkeit, sondern priesterlicher Dienst auch im Angesicht Gottes kann angegriffen sein. Wird angegriffen sein. Es gibt keinen priesterlichen Dienst, ohne dass der Verkläger der Heiligen aufsteht, um zu widerstehen. Er kann nicht anders. Der Satan ist der Widersacher. Der wird nicht sagen, na, ich habe heute Urlaub oder so schönes Wetter draußen, ich mache mal was anderes. Oder ich kümmere mich mal um die Belange der Hölle. Sondern er ist der Verkläger der Heiligen und er macht das auch. Mit Leidenschaft. Man kann beinahe sagen, das ist auch sein Amt. Indem er sich von Gott wegwendet, nimmt er einen Platz ein, den er immer wieder ausfüllt. Nämlich das in Frage zu stellen, was im Himmel und auf der Erde passiert. Und wenn wir bitten, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf der Erde, dann ist das immer auch eine Bitte, die die Pläne des Satans durchkreuzt. Und es braucht unser Bitten. Das geschieht nicht automatisch. Im Himmel geschieht der Wille Gottes automatisch, klar. Weil dort alle Engel sind, ihm zu dienen. Aber die Erde, die dem Fürsten dieser Welt unterworfen ist, tut alles, um den Willen Gottes im Himmel zu durchkreuzen. Und es muss unsere Bitte sein, dass Gottes Wille für uns, für andere Menschen, für Völker, für Situationen, so vollkommen und heilig, wie dieser Wille im Himmel ist, auch auf der Erde umgesetzt wird. Und das braucht unser Bitten. Deswegen ist es so ein kostbarer, wichtiger, unverzichtbarer Dienst. Diese Bitte, das müssen wir nicht. Ich sage mal, wir müssen da nicht eine Gebetsschule durchlaufen oder irgendwelche geheimen Rituale kennen oder besondere Formulierungen brauchen. Es braucht die Autorität, die Gott uns gegeben hat, umgesetzt zu werden. Ich sage mal ein Beispiel. Ich beobachte das seit Monaten. Samuel ist bei uns ja verantwortlich für die Pferde. Und er spricht mit den Pferden, als ob das Kinder sind. Und die hören. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte oder diesen Film vom Pferdeflüsterer oder das Buch von dem Pferdeflüsterer. Das hört sich dann so geheimnisvoll an. Wir erleben das, wenn man so will, jeden Tag. Er erklärt immer, was er machen will und was die Tiere so tun sollen. Und die machen das wirklich. Ihr dürft euch davon mal überzeugen. Das ist nichts Geheimnisvolles. Das ist auch erst recht nichts Magisches. Das ist die Autorität, die Gott uns gibt. Auch über seine Schöpfung. Genau, sag ich mal, wie mein Hund, genau das macht, was ich ihm sage. Ich habe ihn mal einen Tag erzogen. Das war ein bisschen stressig für beide Seiten. Und heute kann ich leise mit ihm reden und er macht das, was ich ihm sage. Früher hätte ich das nie für denkbar gehalten. Ich habe mich jahrzehntelang vor Hunden furchtbar gefürchtet. Geschweige denn vor solchen Großen. Aber das ist die Autorität, die Gott uns gibt. Und die ist erweiterbar. Wohin? Zum Beispiel zum Wetter. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Das habe ich selber erlebt. Das haben mich meine Väter im Glauben gelehrt. Sprich das an. Nicht zur Show oder nicht, weil du heute mal Lust auf anderes Wetter hast, sondern wenn die Notwendigkeit ist. Sprich das an. Sprich die Krankheit an. Sprich Widerspenstigkeit bei Menschen an. In der Autorität Gottes. Wir erleben das hier. Der Prophet spricht in diese geistliche Situation hinein. Und es geschieht. Macht das nicht aufgeregt, macht da kein großes Brimborium draus, schrei dabei nicht rum. Sprich, üb das. Das ist die von Gott gegebene Autorität. Es gibt eine einzige Bedingung. Das ist welche? Richtig. Und wie sind wir in seinem Willen? Indem Seele und Geist getrennt sind. Und wie wird das? Durch das Wort Gottes. Gottes Wort trennt Seele und Geist. Das ist ein zweischneidiges Schwert, was durchtrennt und Mark und Bein voneinander scheidet. Das bricht etwas in uns auseinander. Eben, dass wir nicht im Zorn, dass wir nicht aus Begeisterung, dass wir nicht wegen Lust oder aus irgendeiner Gier heraus bestimmte Dinge machen, sondern in dem Willen Gottes, den wir durch sein heiliges Wort und durch seinen lebendig machenden Geist kennen. Wenn wir ihn nicht kennen, müssen wir ihn suchen. Deswegen ist das nicht normal zu beten, Herr, wenn das dein Wille ist, oder ich möchte dich bitten, oder irgend solche schwammigen Formulierungen. Wenn ich was weiß, dann sage ich das. Und wenn ich es nicht weiß, sage ich, ja, ich weiß es nicht. Wenn du möchtest, kannst du mir das zeigen. Und manchmal muss ich es nie fragen, sondern dann zeigt er das, wenn er das will. Das gehört ja auch zum prophetischen Dienst. Dass ich nicht sage, ach Herr, heute habe ich mal Zeit. Hast du mir was zu sagen? Bitteschön, steht dir zur Verfügung. Sondern wenn er das will, sagt er mir. Nicht, wenn du mal Zeit hast, sondern tu das, beachte jenes. Sprich dieses. Es geht von ihm aus. Er ist der Herr. Und der Herr sprach zum Satan. Der Herr schelte dich. Und der Herr sprach, der Herr schelte dich. Das ist eine merkwürdige Formulierung, oder? Das heißt, du bist ein Gescholtener. Ich widerstehe dir. Der Herr widersteht dir. Der Satan sagt, ich. Und der Herr sagt von sich selber, der Herr. Der Herr. Deswegen verkündigen wir Jesus als den Herrn. Deswegen sagen wir, Herr Jesus. Herr ist Jesus. Und das muss bezeugt werden in dieser Welt. Herr ist Jesus. Das ist nicht irgendeiner, nicht irgend so ein Bartkasper, irgendeiner, über den man lächeln könnte. Er ist Kyrios, Herr des Himmels und der Erde. Das ist mehr als ein Fürst. Ein Fürst hat seinen Titel von dem Herrn, dem der Herr der Herren ist. Und das gilt es festzuhalten. Heute früh in unserer fortlaufenden Bibellese sind wir über Matthäus Evangelium. Ist mir das wieder klar geworden und habe ich das unseren Kindern weitergesagt. Jesus hat sich nie fangen lassen. Niemals. So oft wollen sie ihn in der Rede kriegen. Und er ist auch nicht defensiv, sondern immer offensiv. Da regen sich die Pharisäer auf, dass er am Sabbat heilt. Erst versuchen sie ihn, um was gegen ihn zu haben. Und er sagt ihnen eine ganz einfache Sache. Wer von euch hat ein Schaf, was am Sabbat in die Grube fällt und holt das da nicht raus? Bis dahin wäre das defensiv, wäre das Verteidigung. Er sagt, dieses viel mehr als ein Schaf. Damit haben sie ihre Belehrung weg. Normalerweise hätten sie studiert, wie sie woanders selber drauf kommen können. Ihr holt sogar ein Schaf aus der Grube, auch wenn Sabbat ist. Ist dann der Mensch nicht wichtiger als das Schaf und hat er nicht einen Anspruch auf Rettung, auf Heil, auf Verbesserung seines Lebens? Und es geht noch einen Schritt weiter. Das ist dann nicht nur Angriff, sondern Er behält das Heft in der Hand. Und er heilt den mit der verdorrten Hand. Das wollte er von Anfang an machen. Er wird sich nicht beeindrucken lassen von dem Widerstand derer, die meinen, mit ihren Regeln ihn zu beeinflussen oder zu beeindrucken. Gott lässt das nie mit sich machen. Aber bitte, er sagt, kommt her zu mir und lernet von mir. Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen von den Leuten, die mit ihren Regeln und auch mit ihren frommen Regeln Gott eine Begrenzung entschieden wollen. Und wir dürfen nicht uns in eine Verteidigungsposition drängen lassen und nicht in eine angriffige Position, sondern in der aktiv Handelnden. Wir, wenn Gott uns zeigt, was zu tun ist, tun das, oder wenn wir wissen, was zu tun ist, tun das. Und wenn gleich die ganze Welt und die Teufel dagegen wären. Das hat Luther damals erkannt und bekannt. Und das gilt noch heute. Und das wird auch gelten, bis Jesus wiederkommt. Das ist der Dienst der Gemeinde. Sich nicht beeindrucken zu lassen von dem Widerstand, von dem satanischen, von den Entgegenstreitenden aus der sichtbaren oder der unsichtbaren Welt. Der Herr wird dich bedrohen. Der Herr schilde dich. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Brandscheid aus dem Feuer herausgerissen? Boah, sag mal, was ist denn das schon? Angekurbelt. Das ist doch nichts mehr wert, oder? Ihr Lieben, um eines Brandscheites aus dem Feuer gerissen willen, scheltet Gott den Satan. Ist uns das klar? Denken wir nicht zu gering von uns, weil Gott nicht gering von uns denkt. Viele von uns sind solche angekugelten, solche angebrannten Leute, die nicht weiter Wert in den Augen der Welt haben, als ganz dem Feuer überlassen zu werden. Und was sagt Gott dazu? Um deinetwillen schelte ich den Satan. Ist das nicht gut? Ist es nicht kostbar? Ist uns das klar? Und ein Lob Gottes wert oder nicht? Ich frage das mal so, ist es alles so hier, als ist das so ganz selbstverständlich und muss das so sein und ist das nichts weiter? Ist das kein Grund zum Jubel? Ist das kein Grund zur Ehre und Anbetung Gottes? Ich bin ja bestimmt kein Einpeitscher, der sagt, kann man mal Halleluja sagen. Aber wirklich, wenn das uns kein Halleluja herausholt, was denn dann noch? Lass uns doch mal gucken im Judasbrief, wo dieses Bild vom Brandscheid wieder aufgegriffen wird. Da heißt es im Vers 20, ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem er die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. In heutiges Deutsch übertragen. Du bleibst in der Liebe Gottes, wenn du seine Barmherzigkeit erwartest. Wenn du seine Strafe erwartest, hast du dich aus seiner Liebe entfernt. Wenn du seine Barmherzigkeit erwartest, bleibst du in seiner Liebe. So bleibst du in seiner Liebe, wenn du die Barmherzigkeit Gottes erwartest. Das ist wichtig, ihr Lieben. Wie viele Gläubige beschneiden sich selbst, weil sie den Anklagen und Lügen des Satans mehr Raum geben als der Barmherzigkeit Gottes. Was für eine Schande. Wirklich. Wir erhalten uns in seiner Liebe. Ich musste erst Vater eines Kindes sein, was an meiner Liebe zweifelt, um zu begreifen, wie wichtig das ist. Meine Liebe zu meinen Kindern ist Na, nun nicht so über die Maßen wie die Liebe Gottes, aber trotzdem eine unverbrüchliche Liebe. Und wenn dann eines der Kinder daran anfängt zu zweifeln und denkt, weil es irgendwas falsch gemacht hat, kann ich es nicht mehr so lieben wie die anderen, dann entfernt sich es da wirklich draus. Und dann zieht es eine Kette von Bösen hinter sich her. Und ich komme mit meiner Liebe dann nicht mehr ran, bis es sich festgelaufen hat. Deswegen ist das die Methode, wie wir in der Liebe Gottes bleiben, dass wir seine Barmherzigkeit erwarten. Und, das geht ja weiter, die einen, welche streiten, weist zurecht. Ja, wir finden das immer schon schwierig, wenn Leute so Streiter sind oder Zweifler sind. Und sagen, das ist ja für mich nicht. Oder vielleicht für mich nicht, weil ich was Schlimmes gemacht habe, weil ich mit meiner Mutter nicht im Frieden bin. Oder weil, naja, es gibt dann immer solche Begründungen. Weise zurecht, behätschel die nicht. Sag raus aus solchen Gedanken, das ist Quatsch. Zurecht heißt, richtig, du bist in der Liebe Gottes, bleib da drinnen. Wie? Indem du seine Barmherzigkeit erwartest. Indem du, wenn du Fehler gemacht hast, sagst, Vater, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann, ne, der eine sagt, wie soll ich es besser machen? Der andere sagt, ich verspreche dir, ich mache keine mehr. Naja, kann man auch vergessen, weil man sowieso wieder welche macht. Es ist auch nicht schlimm, weil die Barmherzigkeit Gottes unsere Fehler überwindet. Weil wir nicht ins Gericht kommen, weil das Jesus schon getragen hat, das muss uns dankbar, fröhlich überströmen zu allem Guten. Nicht nur machen, sondern daran halten. Die anderen rettet mit Furcht sie aus dem Feuer reißend, indem er auch das von dem Fleisch befleckte Kleid hast. Das sind die Leute, die sich verschuldet haben. Die ihre Kleider befleckt haben. Na, wie macht man das? Wann beschmuddelt man sich? Wenn man was macht, wenn man nichts macht, bleibt man sauber.
Wenn ich weiß, Gutes zu tun und ich tue es nicht, dann sündige ich.
Das ist schon mehr als beflecktes Kleid. Gutes nicht zu tun, ist schlimmer als was falsch zu machen. Oder noch anders gesagt, ich sage es jetzt mal auf eine neutestamentliche Art. Alleine der Wandel in der Welt befleckt uns. Also ich muss noch nicht mal viel machen. Nur wenn ich mich von einem Ort auf den nächsten hinbegebe, komme ich hier an was Staubigen vorbei, färbe dort eine Wand ab, gebe ich dem die Hand, der gerade Kleber oder irgendwelchen anderen Schmuddel da dran hat. Und es befleckt mich. Oder noch einfacher, in dem biblischen Bild des Wandels, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie einander die Füße waschen sollen, heißt sie wirklich, die Füße zu waschen. Das, was durch den Wandel mit der Welt in Berührung kommt. Wenn wir in dieser Welt wandeln, sammeln wir Dreck auf. Es geht nicht anders. Wir sind noch nicht im himmlischen Jerusalem mit Straßen voll Gold und mit einem gläsernen Meer und heilig dem Herrn schon noch auf den Beschlägen der Pferde, sondern wir sind in einer Welt, wo man beschmutzt wird. Und das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Weil? Wir sind gereinigt durch das Blut Jesu. Wir sind gewaschen in sein Wort. Und Gott sorgt für Wechselkleidung. Das ist wichtig. Ich sage das mal ganz nüchtern und praktisch, ihr Lieben. Das darf uns ermutigen, auch unseren irdischen Plünn öfter mal zu wechseln. Wir müssen nicht mit dem Schlüpper eine ganze Woche oder gar einen ganzen Monat rumrennen wie früher. Oder mit Socken, bis sie von den Füßen gefault sind. Oder mit Arbeitsklamotten, die so vor Dreck starren, dass die Waschmaschine sich ekelt danach. Wir dürfen das wechseln, weil Gott ist, der uns neue Kleider gibt und reine Kleider gibt. Und das betrifft es auch charakterlich. Wenn wir in den Kolosserbrief gucken, Kapitel 3, da heißt es, leget auch das alles ab, Vers 8. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Ja, das ist da. Okay, aber ich darf das weglegen. Wie legt man das ab? Immer dann, wenn ich mich dreckig gemacht habe damit. Manche haben so eine romantische Vorstellung, dass man das einmal macht. Das ist so, als ob man die Idee hat, wenn man sich einmal neu anzieht, dann bleibt das für das ganze Leben. Dinge müssen wir wieder ablegen. Und dagegen heißt es im Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer klagt gegen den anderen. Wie oft? Einmal für alle Mal? Nein, immer wieder. So wie wir das Beschmutzte ausziehen, müssen wir das Gute immer wieder anziehen. Okay, ein Tag lief gut, preisen wir den Herrn. Der nächste Tag lief schlecht, fangen wir neu an. So einfach ist das, ihr Lieben. Bis das zur Gewohnheit geworden ist. Wer sich an Schmuddel gewöhnt hat, der weiß, dass es eine Zeit braucht, bis man sich an was Sauberes gewöhnt. Oder? Gibt einige, ich freue mich darunter, die haben mal so räudig vorneweg gelebt. Und heute mag man gerne in ihrer Nähe sein, weil sie nicht mehr stinken, sondern duften. Wie kommt das? Sie haben es gelebt, sich zu reinigen und neu einzukleiden. Ich finde das kostbar, wenn einer, der früher in den Kneipen rumhing oder in der Kotze lag, heute mit einem ordentlichen Anzug durch die Gegend läuft. Kostbar. Warum? Weil seine Würde wiederhergestellt ist. Das ist das, was Gott will und das, was er auch macht. Und es braucht kostbarerweise der Fürbitte anderer, der Mitarbeit anderer. Wenn wir Leute haben, unter uns oder die neu kommen in die Häuser, die solche beschmutzten Leute sind, ist es nicht schlimm. Lass uns einen prophetischen Dienst an ihnen tun, indem wir Gott bitten, dass in der unsichtbaren Welt das Beschmutzte abgelegt wird. Und dann erleben wir, dass es in der realen Welt auch so geschieht. Wir machen gerade so ein Beispiel mit. Jemand, den niemand mehr mit spitzen Fingern anfassen wollte, weil er so widerwärtig schien, entpuppt sich nach wenigen Tagen als ein Mann des Segens. Das, was wir hier haben, ist Gott sei Dank heute noch aktuell. Das ist nicht ein prophetisches Wort von vor 2500 Jahren, sondern das ist wahrhaftig bis auf den heutigen Tag. Es ist ein lebendiges Wort. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Was sagt uns das? Es war wirklich ein Mann mit einer priesterlichen Gesinnung, nicht nur mit einem priesterlichen Amt. Woran kann man das erkennen? Nee. Woran kann man die priesterliche Gesinnung erkennen? Und dass er nicht sich von der Einrede des Satans beeindrucken lässt. Er fällt nicht zu Boden und sagt, oh Herr, ich bin hier gar nicht würdig. Sondern er steht vor dem Herrn und er steht vor dem Herrn, auch wenn der Satan ihn anhat. Ihr Lieben, priesterliche Gesinnung ist dadurch gekennzeichnet, dass wir beim Widerstand stehen bleiben. Es gibt Leute, die fallen immer gleich um. Die sind in ihrer Gesinnung noch unbewährt. Dann sind die nicht für den priesterlichen Dienst geeignet. Es gehört dazu, dass wir stehen bleiben, auch wenn wir angeklagt werden. Ich kenne keinen Gottesmann, keinen, der nicht solche Phasen durch hat, dass er angeklagt wird und der dann stehen musste, bis Gott ihn rehabilitiert. Das stimmt ja. Die Anklage stimmt ja. Der ist nicht passend für die Gegenwart Gottes mit seinem Schmuddel. Und der Satan sagt, er ist nicht passend. Weg mit ihm. Und Gott sagt, weg mit den schmuddeligen Kleidern, aber die Person bleibt hier. Das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Satanisches Wirken heißt immer, die Person taugt nichts. Und Gottes Wirken heißt immer, die Person bleibt. Und sein Erscheinungsbild wird verbessert. Ist das nicht gut? Kann man das nicht lernen, einerseits für sich selber und andererseits im Umgang auch mit anderen? Sind ja auch manchmal schnell sein. Der taugt nichts, weg mit dem. Gibt es auch. Es gibt unpassende Personen. Es gibt Menschen, die weigern sich, neu eingekleidet zu werden. Jesus selber gibt dieses Beispiel von diesem Gastmahl bei der Hochzeit des Königs. Freund, wie bist du hereingekommen? Keine Hochzeitlichkeit. Das war einer, der wollte seinen Schmuddel noch bis mit in den Himmel nehmen. Das geht nicht. Aber jeder, der ankommt mit seinen Lumpen und sich umwandeln lässt von Gott, der ist passend gemacht durch das Blut des Kreuzes. Und der Engel antwortete, ja wem denn? Wem antwortet der Engel? Nicht dem Satan. Der Engel antwortet dem Herrn. Und das ist eine besondere Art der Antwort, ihr Lieben. Wir denken immer, Frage und Antwort oder Rede und Antwort. Antwort heißt, ich sage das mal so, auch Echo, Verstärkung. Wir erleben Antwort immer wie so ein Gegensatz. Aber die Antwort der himmlischen Herrscharen ist die Bestätigung. Der Herr schelte dich, war das Reden Gottes. Und der Engel antwortete, nehmt ihm die schmutzigen Kleider weg. Das sagt mir was, dass die Engel immer einen Schritt weiter denken schon. Weitergehen. Da gibt es nicht dieses, ach, was sollen wir denn jetzt machen? Ach, ich verstehe gar nicht wie, sondern aktiv dem Willen Gottes unterstellt. Und daraus antwortend, das, was Gott will, aktiv schon in die nächste Handlung umsetzen. Das wünsche ich uns so, dass wir solchen Lebensstil entwickeln. Es gibt sicher auch erstmal, ach, was soll ich machen? Kann es jemand anders machen? Das ist kein würdiges Leben vor Gott. Bei den Engeln läuft es anders. Gott sagt was und die Engel antworten, indem sie das Gesagte schon in den nächsten Schritt umsetzen. Und ich sag mal, das ist auch Kennzeichen von Propheten. Dass, wenn Gott was sagt, sie dann den nächsten Schritt wissen. Und nicht ständig sagen, und was soll ich jetzt machen? Und was ist jetzt dran? Und was wolltest du noch? Es gibt so eine Vorstellung von unpraktischen und unbedarften Christen, dass immer sagt, ach ja, was soll ich denn machen? Ich finde das in der Schrift nirgends. Diese grundsätzliche Dienstbereitschaft, Herr, hier stehe ich, das ja. Aber gleichzeitig die Mündigkeit, zu wissen, was der nächste Schritt ist. Gott hat uns das mitgegeben. Das ist gesundes Denken. Das ist das, was uns gesagt wird. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Knechtschaft, wiederum zur Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und die Besonnenheit heißt des gesunden, des nüchternen Denkens. Das Denken, unser normales, gesundes Denken ist eine Gabe des Geistes Gottes. Wir müssen dem Denken nicht misstrauen, den Zwangsgedanken schon, den vernichtenden Gedanken auch, den anklagenden Gedanken wohl, aber dem besonnenen Denken nicht, denn es ist das Denken des Geistes Gottes. Deswegen mutig, wenn Gott dir einen Gedanken gibt und du denkst, oh, das ist bestimmt bloß meiner, muss ich erst mal prüfen, ob der von Gott ist. Prüf's, indem du tust. Indem du nicht ständig grübelst, ist das jetzt ein Gedanke von Gott oder nicht? Gott hat dir den Geist der Besonnenheit gegeben. Wenn das nüchtern ist, wenn das logisch ist, wenn das vernünftig ist, geh von aus, ist es vom Geist Gottes. Das hört sich jetzt sehr profan an, das ist auch so. Es ist so einfach. Auf Gottes Geist hören ist sowas nüchtern Vernünftiges. Ganz einfach. Ein Kind kann diesen Weg gehen. Und wir sollen unsere Kinder lehren, dass sie auch dem zu trauen vermögen. Ohne falsch. Das ist das Einzige. Nicht verschlagen. Nicht heimlich was anderes. Wenn unser Denken lauter ist, wenn das, was wir sagen und denken, übereinstimmt, dann sind wir in den Wegen Gottes. Und zu ihm sprach er. Der Engel spricht zu den anderen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und begleite dich mit Feuerkleidern. Was? Wie kann Engel sowas sagen? Kann er das? Ist das dann überhaupt ein göttlicher Hoherpriester oder bloß ein englischer? Im direkten Auftrag Gottes. Wisst ihr, wie oft das heute noch geschieht? Wir haben das doch gerade von den Zeugnissen der bekehrten Moslems gehört. Wie oft ist ihnen ein Engel im Traum begegnet und hat ihnen die Botschaft Gottes erfahrbar gemacht. Und es stimmt. Und es wirkt sich aus. Ich habe deine Schuldfinde weggenommen und begleite dich mit Feuerkleidern. Boah, diese Frage steht. Die Frage stand ja auch bei Jesus. Wie kann der Sünden wegnehmen? Wie denn? Woran kann man es merken, dass sie wirklich weg sind? An den Auswirkungen, ihr Lieben. Ganz einfach. An den Wirkungen. Es wird viel geredet. Man kann viele Dinge behaupten. Aber an der Wirkung kann man erkennen, ob das stimmt oder nicht. Dass ihr aber wisst, dass dem Sohn des Menschen Gewalt gegeben ist, Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelebten. Steh auf und geh. Vorneweg sagt er, deine Sünden sind vergeben. Oh, wie kann ein Mensch Sünden vergeben? Kann doch nur Gott. Kann es nur Gott oder kann auch ein Mensch? Jetzt mal Frage. Kann nur Gott Sünden vergeben oder auch ein Mensch?
Was ihr hier auf Erden bindet, soll gebunden sein, was ihr löst, das soll auch im Himmel
gelöst. Amen. Das ist fast der richtige Vers. Der richtige heißt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ja, Gott stellt sich dazu, wenn wir Sünden vergeben, dann sind sie weg. Und wenn wir sagen, bleibt, dann bleibt. Sollen wir nur oder sollen wir nicht? Beides. Beides. Es ist legitim. Beides. Sinn zu vergeben und Sinn zu behalten. Hat Jesus Sünden behalten oder nur vergeben? Natürlich. Er sagt, so bleibt eure Sünde. Es gibt auch da diese romantische Vorstellung, dass Jesus alles weggenommen hat. Hat er nicht. So wie vorher Johannes der Täufer gesagt hat, O Zornbrut, wer hat euch gewiesen, dem Zorn zu entfliehen? Bringt dir Buße würdige Frucht. Das ist eine furchtbare Vorstellung, dass Menschen Sünden behalten können. Deswegen sollen, wenn wir wissen, dass jemand was gegen uns hat, wir hingehen und den bestürmen und sagen, bitte, versöhn dich. Es tut mir leid. Wenn er dann nicht vergeben will, dann fällt die Sünde auf den anderen. Aber wenn einer nicht seine Schuld bekennt, wie soll die weggehen? Haben wir ein Anrecht darauf? Ein natürliches, dass wir sagen, wir leben hier wie die Grafen oder wie die Paschas und die anderen müssen schließlich vergeben? Nein, müssen sie nicht. Und umgedreht noch, wir müssen es nicht. Wirklich, wir müssen es nicht. Da gibt es nur ein Regularium. Wenn wir es nicht tun, ist Gott so gerecht, dass er denselben Maßstab an uns ansetzt. Und wenn ich sage, der hat mich so verletzt, ich lasse ihm die Sünde. Ja, rechne ihm diese Sünde zu. Hat David gebetet. Wem gegenüber? Ahitofel gegenüber, seinem vertrauten Rat. Der sagt, sein Gebet werde zur Sünde. Seine Kinder seien Waisen. Seine Witwe sollen andere beschlafen. Da wird dieser Mann die Sünde behalten. Jesus geht da weiter und sagt, Vater, rechne ihnen die Sünde nicht zu. Und doch, was sie auf sich genommen hatten, gesagt, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Das war auf ihn. Das ist ein kitzliges Feld. Und es ist nicht legitim, dass wir Menschen, die von anderen gequält werden, auch noch damit quälen, dass wir sagen, du musst den vergeben. Das ist nicht legitim. Es ist falsch. Bestenfalls kann ich sagen, du darfst ihm vergeben. Aber du musst es nicht. Du kannst auch Gott anrufen, dass er gerecht richtet. Das gehört auch zu unserer Würde als Priester. Denn der Priester trägt die Sünden des Volkes, was die Sühnung begehrt. Und desjenigen, der mit erhobener Hand sündigt und sagt, ich brauche keine Vergebung, dessen Schuld wird nicht weggetragen, sondern die bleibt auf ihm. Durch einen einfachen Ding können wir das lernen. Ich empfehle ganz dringend, dass wir zum Verständnis des Alten Testamentes den Hebräerbrief lesen. Das ist heute eigentlich so eine Schnittstelle. Das ganze Kapitel ist aus dem Hebräerbrief heraus erst richtig verständlich. Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Wo haben wir das schon mal? Die Feierkleider? Wo? Ja. Und wo? Kapitel 61. Der Geist des Herrn Jahwes ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um dem Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden sie uns aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden, der Verbinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Herrlichung. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, das kann eigentlich nur einer schätzen, der einen verzagten Geist hatte. Ihr Lieben, Gott zur Ehre. Und zu seinem Preis sage ich, ich habe so schwere Depressionen gehabt, dass verzagter Geist schon in der Beschönigung war. Wirklich ein zerbrochenen Geist, zerstörten Geist. Und ein Ruhmesgewand Gottes. Als ich das erste Mal Menschen gesehen habe, die Gott so preisen, habe ich gedacht, oh, diese Verrückten. Könnte ich nie. Und dann zu erleben, dass Gott einen überkleidet und einen anderen neuen Geist gibt, der voller Jubel ist. Das ist ein Erlebnis, kann man nicht vergessen. Das ist das, was Gott tun will. Ich bekleide dich mit Feierkleidern. Wodurch? Wann beginnt das? Mit der Vergebung der Schuld natürlich. Ganz klar. Wenn das weggenommen ist. Aber das geht von Gott aus. Ich nehme. Wann denn? Wann nimmt du das? Ja, zu seiner Zeit. Dann, wenn die Anklage am schlimmsten ist. Jetzt könnte man einiges dazu sagen. Dann, wenn die Anklage des Satans am schlimmsten ist. Aber vor allem dann, wenn ich vor Gott stehe mit meiner Schuld. Das ist ganz wichtig. Nicht, wenn ich vor ihm fliehe und mich in den Höhlen verkrieche und sage, Erde, bedecke mich. So schlimm steht sie mich. Sondern wenn ich mit oder trotz meiner Schmuddelkleidung vor Gott stehe. Das macht so schwer, das macht Umkehr so schwer. Dass ich vor die Augen dessen, der die ganze Erde durchläuft, trete, bloß und aufgedeckt. Und dann doch seine Gnade kriege. Ich erwarte Verdammnis, ich erwarte Schelte, stattdessen wird der gescholten, der mich anklagt. Ist das nicht ein Wunder? Und ich sprach, das finde ich so schön. Und ich, Sacharja, sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Warum denn? Wie kommt er da drauf? Ganz einfach, weil er das Wort Gottes kannte. Weil ihm Jesaja 61 bekannt war. Da wird es nämlich zusammengebunden. Freudenöl. Ruhmesgewand, Feierkleider und Kopfschmuck statt Asche gehören zusammen. Und weil er das weiß, dass die Rehabilitation Gottes eine vollständige ist und nicht eine halbe, Gott sagt nicht, okay, du kriegst Feierkleider. Aber eine Weile musst du noch mit deiner Asche auf dem Haupt rumrennen. Damit alle sehen, wie das mal um dich gestanden hat. Wenn Gott rehabilitiert, dann ganz. Dann heißt es nicht, okay, Feierkleider, aber das Zeichen der Würde, wir kennen das ja noch vielleicht beim Barett, ja, es gibt ein bestimmtes Richteramt, da gehört das Barett dazu. Selbst beim Pastor. Das ist eine liturgische Kopfbedeckung. Deswegen lassen die manchmal sogar beim Beten auf. Ein Zeichen der Würde. Da gehört beides zusammen. Gott reinigt und stellt die Würde wieder her. Das ist cool. Seine Rehabilitation setzt nicht auf der halben Strecke aus. Dass er sagt, okay, Vergebung der Schuld, ja, aber schließlich müssen alle wissen, was du mal für ein Kerl gewesen bist. Und ein bisschen Haken lasse ich dir noch dran. Da können sich die anderen dann dran festhaken. Das geht nicht. Und das ist priesterlich, eigentlich prophetischer Dienst. Das ist prophetischer Dienst, dass wir so vor Gott stehen. Und weil wir wissen, wie er Menschen wiederherstellt, dass wir das auch einfordern. Mann, setze einen reingefunden. Nicht, Herr, würdest du bitte? Oder gehört nicht noch was dazu? Mann, setze, das ist ein Wort in Autorität. So wird Seelsorge geübt, dass wir wissen, wenn Gott jemanden ergriffen hat und sein Leben erneuert, dass wir sagen, Herr Jesus, deine Würde lege ich auf diesen Menschen. Zur Ehre deines Namens soll die Wiederherstellung vollständig sein. Ich habe diese Tage eine herrliche Geschichte mit dem Evangeliumsrundfunk. Jürgen Wert trifft Jürgen Wert, ein Mann seines Namens aus Bautzen, der über die Kirchenwochenarbeit mal zu Jesus gefunden hat. Christine kennt diesen Mann. Und der hat erzählt, dass er bei einer Rüstzeit teilgenommen hat. Er kommt aus einem total ungläubigen Elternhaus, hat gesagt, verrückt, alle Welt rüstet ab und die Christen, die kommen extra zu einer Rüstzeit zusammen. Dann hat er keine Ahnung gehabt von dem Ganzen. Ja. Und dann hat er berichtet, er hat so eine Sehnsucht gehabt, irgendwo dazuzugehören, weil er zu Hause rausgeschmissen wurde. Dass er gesagt hat, die beten alle, dann muss ich mal beten. Vielleicht nehmen sie mich dann auf. Und dann hat er sich das vorgenommen und als er dann losgebetet hat, dann hat er alles vergessen, hat irgendwas zusammengestanden. Da kam ein Mann, hat gesagt, komm, wir gehen mal ins Nachbarzimmer, ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Und dann hat er gesagt, ich berichte einfach mal die Sachen, er hat gesagt, zwei Dinge hat er mal gesagt. Das erste war, das Lamm ist geschlachtet. Boah, hat er gedacht, das gibt es wohl zum Mittag. Keine Ahnung gehabt. Und das zweite ist, das Blut ist für dich geflossen. Da hat er sich gefürchtet und wusste nicht, was das wieder meint. Und dann hat dieser Mann über ihn gebetet und ihm beten. Er hat gesagt, während er betet, fromme Dinge, die er selber überhaupt nicht nachvollziehen kann, hat sich in seinem Inneren eine komplette Verwandlung vollzogen. Und mit dem Amen, sagt er, ist als ob eine riesen Maschinenhalle, alle Maschinen ausgestalten waren und ein ungeheurer Frieden hat ihn erfasst, was er noch nie in seinem Leben hatte. Das heißt, Gott handelt auf unsere Autoritäten, ob wir das menschlich gesehen richtig machen oder nicht, ob wir da meinetwegen auch eine überfromme Sprache benutzen. Gott handelt, dieser Mann, ich kann darüber auch nicht lachen, vielleicht ein bisschen schmunzeln. Ich finde es faszinierend, wie dieser Mann, der dem Jürgen Wert gedient hat, in Autorität ist und sich keine Platte macht, ob der jetzt was versteht von dem Lamm und von dem Blut. Der Teufel hat es verstanden, die Engel haben es verstanden, Gott hat es verstanden und dieser Mann hat es erfahren. Das ist das Entscheidende. So müssen wir predigen und handeln in dieser Welt. Das fasziniert mich. Und das macht Zacharja. Man setze und es wird gemacht. Unser Wort vor Gott hat Autorität in der unsichtbaren Welt. Ist uns das klar? Lass es uns doch hineinsprechen. Ausüben. Nicht so lange vor uns herschieben, sagen, vielleicht irgendwann nächste Woche mal sehen. Sprich und mein Knecht wird gesund. Ja, und es passiert. Das ist der Glaube, den Jesus sehen will. Und sie setzten den Kopfhund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Habt ihr darauf geachtet? Der Engel sagt, nehmt ihm die schmutzigen Kleider weg. Dann leistet Zacharja Fürbitte und dann ziehen sie ihm die Kleider an. Beides machen andere. Aber es sind zwei unterschiedliche Akte. Wir können nicht das Neue über das Alte plündern. Das funktioniert nicht. Wir können nicht die Feierkleider Gottes auf unseren alten Dreck ziehen. Das muss erst ausgezogen werden. Zwei Schritte. Ich sage mich los im Namen Jesu von diesen Jenseits. Und ich ziehe an. Und andere helfen mir dabei. Wie das meiner Würde entspricht. Aber wir denken, das ist ja peinlich. Petrus hatte so eine vertretene Idee. Der hat gesagt, oh Herr, nicht mir die Füße. Und Jesus sagt, wenn dir die Füße nicht gewaschen werden, hast du keinen Teil am Reich Gottes. Na dann auch gleich den ganzen. Dann hat es die Hände und das Gesicht gleich mit. Nee, das braucht nicht. Das heißt, zu unserer Würde gehört, dass andere uns helfen. Denk nicht, dass der Papst sich selber anzieht. Nicht, weil er schon so alt ist, hat er einen Pfleger oder so. Sondern um der Würde des Amtes willen wird er begleitet. Und es gehört zu unserer Würde, dass andere uns dienen. Nicht umgedreht. Es macht nicht unsere Würde groß, wenn wir alles alleine machen. Sondern wenn wir verstehen, wie würdig das Amt ist, in das wir hineingestellt sind, dann lassen wir uns gerne dienen, weil es eben zur Würde des Amtes gehört. Wirklich, ich wertschätze das hoch. Ich komme ja viel rum und habe Gott sei Dank das in meiner Kindheit gelernt, dass man so Männern Gottes begegnet, dass man ihnen dient. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn wir Besuch hatten, Gäste, dann hat mein Vater denen früh die Schuhe geputzt, bevor er Fahrrad gefahren ist. Und dann haben die geputzte Schuhe vorgefunden. Das hat mir ein Beispiel gegeben. Ich lasse das heute von meinen Kindern gerne machen. Nicht, weil ich keine Lust habe, meine Schuhe zu putzen, sondern weil das eine Übung ist, einander zu dienen. Solche ganz praktischen und einfachen Sachen. Denkt nicht, wenn ihr jemanden mal was hinterherräumt, dass ihr euch was vergebt, sondern ihr behandelt den anderen seiner Würde entsprechend. Geht mal so mit um. Dann ist es gleich ganz anders. Sag nicht, der faule Kerl hat schon wieder seinen Job nicht gemacht, sondern weil er so würdig ist, diene ich ihm. Und schon haben wir eine Atmosphäre der Wertschätzung untereinander. Das heißt nicht, dass der Hausfahrer jetzt allen anderen die Arbeiten abnimmt. Da gehört gerade in der Leitungsfunktion dazu, andere auch darin zu ermutigen. Aber wenn wir ebenbürtig im Dienst sind, dann bitteschön. Und ich wertschätze das, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich merke, ich komme in ein Haus, wo das ist. Natürlich, man kann das auch ganz praktisch machen. Bei uns passiert es, dass in der Fülle der Gäste denen mal schnell neue Bettwäsche in die Hand gedrückt wird und sagt, kannst du das noch schnell überziehen? Natürlich, kann man schon machen. Aber üblicherweise ist es so, um der Würde des anderen willen wird ihm gedient. Und das ist das, was wir hier erleben. Und das heißt, natürlich, der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Heißt ja, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene, damit er uns ein Beispiel gibt. Aber das braucht immer zwei, auch welche, die sich dienen lassen. Und wenn ihr seinen Jüngern dieses Beispiel gibt, dann heißt das, wir sollten geübte Leute sein, einander zu dienen. Und wenn wir es nicht sind, sollten wir es werden. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Josua. Nachdem dieser Entkleidungs- und Ankleidungsakt vollzogen ist, bezeugt er ihm. So spricht der Herr der Herrscher an, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnung befolgen wirst. Boah, das haben wir doch nicht erwartet, oder? Heilig heißt doch heilig. Wie kann denn dann heißen, wenn?
Das geht
ja nicht so heilig. Tatsächlich, wir kriegen Verantwortung der Würde entsprechend zu wandeln. Das ist unsere Verantwortung. Das macht nicht Gott für uns. Das ist eine ernüchternde und vielleicht sogar schockierende Vorstellung. Aber das ist auch eine neutestamentliche Vorstellung. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist unsere Verantwortung. Ach, wir haben oft so eine andere Vorstellung. Entweder müssen wir alles machen oder Gott macht alles. Hier gibt es eine Handlung in der unsichtbaren Welt und einen Auftrag aus der unsichtbaren Welt. Ich frage mich mal, ob in der Nacht, als Zachariah diese Vision gehabt hat, was denn davon in dieser Nacht bei Josua angekommen ist. Das ist ja auch eine geistliche Wirklichkeit. Es ist ja eine Realität. Der muss am nächsten Morgen wach geworden sein, mit ganz anderen Erleben als bis dahin. Da ist von ihm was abgefallen und gleichzeitig ist an diesem Morgen in ihm etwas klar geworden, ich muss noch mehr auf die Wege Gottes achten. Da können wir uns sicher sein. Er war ja einer der Führer des Volkes. Er war ja der mit Zerubbabel zusammen den Tempelbau in Gang gesetzt hat. Er war jemand, der ihn den Wegen Gottes gewandelt hat. Aber an diesem Morgen wacht er als ein veränderter Mensch auf. Ohne dass er das selber ganz nachvollziehen kann. Ich beobachte seit Jahren solche Prozesse an mir. Eben weil ich die Schrift kenne, gibt es so eine Tage, wo ich weiß, jemand anderes hat für mich hier eine ganz entscheidende Erfahrung gemacht. Ich lebe sie, aber der Beter oder der Visionär, der Prophet hat sie verstanden. Ich kenne solche Tage. Ich weiß doch, es ist was ganz anderes geworden. Ich gehe mit einer ganz klaren Zielrichtung und weiß, heute muss ich das machen oder so. Das ist bei weitem nicht jeder Tag. Es ist die Zeit Gottes, wenn sich in der unsichtbaren Welt solche Dinge geklärt haben. Und wenn wir darin leben, oder wenn wir das erleben, ich bezeuge euch, weil der Engel das dem Joscha bezeugt, aber der Prophet erfährt, was er ihm bezeugt, dass das heute noch genauso ist. Das funktioniert nach denselben Mechanismen oder Regeln oder Abläufen. Wenn du dann